gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Okay, wir müssen über Eis reden. Und ja, ich finde, das ist durchaus ein ernstes Thema, ganz echt. Weil es gibt da ja die verschiedensten Vorlieben und Geschmäcker. Und daran lässt sich, just my humble opinion, viel ablesen. Holt man sich sein Eis am Stiel am Bütchen? Und dann eher so Cornetto oder Magnum oder in der Großpackung im Supermarkt. Ist der schönste Moment am Tag der, an dem es in die Eisdiele geht und man sich an der Theke erstmal minutenlang überlegt, was es sein soll. Im Hörnchen oder im Becher. Auf die Hand oder so richtig auf genießerisch am Tisch, vielleicht sogar noch mit einem Kaffee. Und ist man dann eher so klassisch schlicht unterwegs, also Vanille, Schoko, Erdbeer oder Nuss, Pistazie, Malaga, Spaghetti-Eis oder Riesenfruchtbecher. Und ja, ich glaube, dass das alles auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale hindeutet, die man auf alle Bereiche im Leben übertragen kann. Welche und wie, das zu erklären, würde jetzt sicher hier den Rahmen sprengen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich persönlich bin ein Zitrone- und Joghurt-Girl und was das über mich aussagt, könnt ihr euch jetzt ausdenken. Und wo wir schon beim Thema sind, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von Düsseldorf geht aus, suchen gerade die beliebteste Eisdiele der Stadt und ihr könnt dabei helfen. Auf RP Online, ich packe euch den Link mal in die Shownotes, gibt es ein Voting. Was ihr tun müsst, um mitzumachen, steht da auch und es gibt was zu gewinnen. Besser geht's ja kaum. Teilnahmeschluss ist der 24. Juli. Viel Spaß. Alle Wege führen also irgendwie zum Eis, im Sommer ja in vielen Fällen sicher mit dem Rad. Dass es einem aber streckenweise wirklich schwer gemacht wird, sich entspannt auf zwei Rädern durch die Stadt zu bewegen, ist ja nun nichts Neues. Der ADFC hat jetzt eine Broschüre veröffentlicht, in der die Top-Flops des Radhauptnetzes aufgezeigt werden. Alexander Esch kennt die Details. Wenn man den ein oder anderen Drink hatte, steigt man am besten eh auch nicht mehr aufs Rad, sondern lässt es stehen, zum Beispiel in der Altstadt. Da werden die Orte, an denen man feuchtfröhliche Abende verbringen kann, leider aber irgendwie immer weniger. Jetzt droht auch das Kreuzherreneck zu verschwinden. Warum? Das weiß Helene Pawlitzki. Will man zur Kirmes, ist das Rad auf jeden Fall eine grandiose Alternative zu Bahn oder Auto, sogar bei mangelhaften Fahrbahnen, glaubt mir. Am Freitag ist es wieder soweit, die Achterbahnsaison wird eröffnet und wer könnte in diesem Zusammenhang schöner über Neuigkeiten und Altbewährtes berichten als Angelina Burch eben. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 376 und der Rhein steht bei 1,21 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kormann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Heute machen wir zuallererst mal wieder einen kleinen Ausflug in die Düsseldorfer Gerichtswelt. Meine liebe Kollegin Marlen Kess berichtet von aktuellen Prozessen und was so dahinter steckt. Ein weiteres Mal machen wir einen kleinen Ausflug. Liebe Marlen, du bist mal wieder da.
Wie schön.
Hallo, ich freue mich auch sehr. And once again erzählst du, was hier gerade so abgeht an Prozessen, an die zu Ende gehen, die noch laufen, die starten. Ich glaube, dieses Mal hast du zwei im Gepäck, von denen du gedacht hast, dass sie uns ganz besonders interessieren. Erzähl.
Genau, also wir machen heute einen gedanklichen Ausflug ans Landgericht, also eine beide Prozesse finden am Düsseldorfer Landgericht statt. Der eine hat gerade angefangen, da geht es um einen Zahnarzt, Anfang 60, der ein Unternehmen aufgebaut hat, einen Praxisverbund und jetzt angeklagt ist wegen Betrugs und dem Vorenthalten von Arbeitsentgelt. Und da geht es um eine Gesamtsumme von ungefähr 4 Millionen Euro. Das ist ja schon ziemlich viel Geld. Ich habe selten erlebt, dass Verteidigung und Staatsanwaltschaft so weit auseinander liegen am Anfang. Also, dass überhaupt die Verteidigung sich so deutlich äußert zum Auftakt eines Verfahrens. Der hat nämlich direkt nach der Anklageverlesung wo es eben um alle diese Vorwürfe ging, hat der Verteidiger dieses Zahnarztes ein Opening Statement abgegeben und hat eben gesagt, sein Mandant habe sich nicht strafbar gemacht. Er gehe fest davon aus, dass er freigesprochen wird, und hat von einem Zahnarzt mit Unternehmergeist gesprochen. Und es geht so ein bisschen um die Frage, ist das ein Betrüger oder ein Zahnarzt mit einer Vision? Mhm. Und vor allen Dingen geht es jetzt für das Gericht um die wirklich, glaube ich, nicht ganz unschwierige Frage oder komplexe Frage: Waren die Zahnärzte in diesem Praxisverbund selbstständig tätig und hätten auch so abrechnen dürfen, was sie nicht gemacht haben? Mhm. Also das ist der Schaden, um den es geht. Die haben als selbstständig arbeitende Ärztin freier Praxis, heißt das, bei den Kassen in zahnärztlichen Vereinigungen abgerechnet und hätten das nicht machen dürfen, weil sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätten sie das nicht machen dürfen, weil sie eben angestellte Ärzte waren. Und um diese Frage geht es, und da wurden jetzt eben auch schon die ersten Zeugen gehört, und es dauert aber auch noch ein bisschen, bis die da zu einer Entscheidung kommen werden.
Ich finde, der Zahnarzt mit Vision irgendwie hört sich nach, auch so ein kann ganz komischer Roman sein. Und irgendwie, also, genau, während du das erzählst, Vision oder
Betrug. Genau, also das ist so die Frage, ja. Und das gibt es ja auch nicht häufig. Das ist ein ganz klassisches White-Collar-Crime, ja, sozusagen, und in dem Sinne auch ganz spannend. Und natürlich haben die auch in diesem jeweiligen Opening Statement sozusagen ausgetauscht, also die Staatsanwaltschaft eben in der Anklageverlesung, warum sie eben sagen, die waren nicht selbstständig, zum Beispiel hatten die keinen Zugriff auf die Konten der Praxen, das ist alles in einem Konto zusammengelaufen, und von da haben die eine Art Honorar bekommen. Die konnten deren Aussage nach nicht zum Beispiel über die Praxiseinrichtungen, über den Praxisort entscheiden, auch nicht über das Personal, was da gearbeitet hat. Dem hält die Verteidigung unter anderem entgegen, dass das eben in Teilen doch so war und dass es diesem Zahnarzt eben darum ging, dass die behandeln konnten, diese Zahnärzte, und mit diesem ganzen Verwaltungsbürokratiekram nichts zu tun haben mussten. So, das war das Versprechen dieses Praxisverbunds, den es übrigens auch bis heute noch gibt. Also es gibt diese Firma immer noch. Genau, und da ist jetzt eben die Frage, wie das zu bewerten ist. Und das ist ja durchaus eine spannende Frage, auch weil das ja, glaube ich, ein Modell ist, was damals, das haben die auch gesagt, das war damals ganz neu, als er das aufgezogen hat. Das gibt es mittlerweile aber ja durchaus häufiger. Mhm. Und dann ist eben die Frage, wenn das jetzt als Straftat sozusagen bewertet wird, dieses Vorgehen, ob das eventuell noch andere Prozesse nach sich ziehen
und
könnte.
Genau, könnte das dann auch ein Exempel statuieren für andere Fälle? Also
es ist so ein bisschen fraglich,
ein Zweig aufgedeckt, der vielleicht sich jetzt so ein bisschen unterm Radar.
Das ist so ein bisschen fraglich, genau. Also natürlich, was da rauskommt, und natürlich auch, ob diese anderen Praxisverbünde dieser Art auch so operieren, wie die das gemacht haben.
Ja, ich freue mich, wenn du uns da auf dem Laufenden hältst.
Sehr gerne.
Und was hast du noch im Köcher?
Noch im Köcher, ganz andere Geschichte, auch am Landgericht, aber ganz andere Geschichte. Der Prozess, der nächste Woche zu Ende geht, ist der gegen den islamistischen Prediger Abdelhamid. Mhm. So nannte er sich in den sozialen Medien, unter anderem bei Instagram und YouTube und TikTok, und hat eben dort nicht nur demokratie- und frauenfeindliche Sachen von sich gegeben, weswegen er auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, sondern auch Spenden eingeworben, die er dann aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, und auch, das haben die ja auch gestanden, er und seine ebenfalls vor Gericht stehende Lebensgefährtin, für private Zwecke eingesetzt haben. Mhm. Und da geht es um einen Gesamtschaden von fast 500.000 Euro, den diverse Kleinspender sozusagen zusammengetragen haben. Also es waren eben einfach diverse Zeugen, haben da auch ausgesagt, das war auch sehr eindrücklich, weil es da ganz oft um Beträge so zwischen 10, 20, manchmal 100 Euro ging. Und vor allen Dingen war einfach sehr auffällig, dass ganz viele von denen, trotz dieses Geständnisses, das der Richter dann auch immer erwähnt hat tatsächlich, immer gesagt, oder nicht immer, aber wirklich mehrere von denen haben gesagt, sie glauben immer noch, dass das Geld schon an gute Zwecke gegangen ist. Und auch interessant war dann heute das Plädoyer der Verteidigung, die sozusagen gesagt haben, dass man die Beweggründe für diese Taten mit einbeziehen müsste, was ja grundsätzlich auch richtig ist. Aber es klang dann, also sie haben dann im Prinzip gesagt, der wurde ja vom Staatsschutz beobachtet, das stimmt ja auch. Und dadurch wurden eben seine legalen wirtschaftlichen Aktivitäten so eingeschränkt, dass er dazu, also nicht dazu getrieben, aber dass er dadurch eben zu illegalen Mitteln habe greifen müssen. Also der hat ja Vorträge gehalten, auch in großen Hallen zum Teil, und hat Pilgerreisen nach Mekka organisiert. Und das beides wurde eben durch diesen Staatsschutzbeobachtung so erschwert, dass dass er dann zu illegalen Mitteln griff, zusammen eben mit seiner nach islamischem Recht angetrauten Ehefrau und seiner Schwester, die alle Konten für ihn eröffnet haben, unter anderem. Und aber er war schon, das wurde auch heute nochmal ganz klar, er war der Kopf des Ganzen. Das System war seins, hat sein Verteidiger irgendwann gesagt. Und genau, jetzt ist eben abzuwarten, dass dabei rauskommt. Die Staatsanwältin hat 3 Jahre, 9 Monate für ihn gefordert und Bewährung für sie und die Verteidigung 2 Jahre, 10 Monate. Und jetzt mal gucken, nächste Woche soll das Urteil fallen. Und ja, es ist natürlich dann besonders spannend auch zu beobachten, wie es dann weitergeht eben mit diesen Kanälen. Die gibt es ja auch noch, also ja, ja. Die sind nicht abgeschaltet. Da ist natürlich jetzt nichts mehr hochgeladen worden seit längerem, aber die gibt es noch. Und auch wie diese Community eben damit umgeht. Aber das war schon heute auch sehr eindrücklich. Und auch die Prozesstage mit diesen Zeugen, die das einfach nicht sehen wollen, was da passiert ist. Oder nicht sehen können, ich weiß es nicht.
Genau, also da geht es jetzt dem Ende zu in diesem Prozess. Genau, du bist nächste Woche im wohlverdienten Urlaub. Ein Kollege wird dann übernehmen, aber irgendwer wird uns hier schon berichten,
wie es aussieht. Wir bleiben natürlich dran, auf jeden Fall.
Und auch bald bist du wieder hier und sammelst uns bis dahin noch ein paar Fälle und laufende Prozesse.
So machen wir das. Und
berichtest dann wieder aus den Düsseldorfer Gerichten. Vielen Dank, liebe Marlin, und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss. Und um im Thema zu bleiben, unser hauseigener True Crime Podcast Hinreichend Verdächtig, der in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entsteht, befasst sich ja auch mit Fällen, die an Gerichten hier in der Region verhandelt und abgeschlossen wurden. In dieser Woche gibt es eine neue Folge, wenn der Sohn zum Mörder seiner Mutter wird. Der Fall aus Duisburg zeigt, wie familiäre Spannungen in Gewalt münden können. Es geht um Tim, der nach einer schweren Kindheit und gesundheitlichen Herausforderungen in einen Konflikt mit seiner Mutter gerät, der für diese tödlich endet. Wenn ihr mehr zu dem Fall und den Hintergründen erfahren wollt, dann hört rein, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr spannende Geschichten nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, am 31. Juli fährt das Altus Open Air Kino am Rhein wieder die Leinwand hoch. Ihr wollt dabei sein? We got you. Wir verlosen Tickets. Heute gibt es 4x2 zu gewinnen. Ihr wollt mitmachen? Dann schreibt uns unter podcast@rheinische-post.de. Und sonst, ihr wisst, wenn ihr Anregungen habt, Themen, die euch unter den Nägeln und auf der Seele brennen, wenn ihr Termine habt, auf die wir hinweisen können, oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, dann schreibt uns unter rheinpegel.podcast@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Sich mit dem Rad durch Düsseldorf zu bewegen soll, zumindest in der Theorie, eine echte Alternative zum Autofahren sein. Und das Radhauptnetz soll die Entscheidung für 2 statt 4 Räder eigentlich leichter machen, führt es doch an allen wichtigen Knotenpunkten in der Stadt vorbei. Aber so richtig sicher und entspannt fühlt man sich streckenweise irgendwie nicht so recht. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, hat sich in den letzten 1,5 Jahren die Mühe gemacht, sich in allen Stadtbezirken die Wege mal genauer anzuschauen und eine grafisch gestaltete Broschüre veröffentlicht mit den größten Ärgernissen der Routen. Über die Top oder Flop 10 berichtet Alexander Esch. Alexander.
Altos, ja.
Bist du Kirmes-Fan?
Nein.
Dann erübrigt sich die Frage, ob du mit dem Fahrrad zur Kirmes fahren würdest oder mit der Bahn. Genau, du fährst dafür an andere Orte. Du fährst vielleicht manchmal ins Schwimmbad oder zum Tennistraining.
Zur Arbeit, ja.
Oder auch zur Arbeit, genau. Und das wahrscheinlich auch immer über ähnliche Wege. Und ja, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Da kommt man ja manchmal an Stellen, wo man sich mehr oder weniger sicher fühlt.
Mhm.
Nicht wahr?
Ja, oder die eben auch einfach... Ja, wo man einfach nicht gut von A nach B kommt.
Ja, es gibt den ADFC, der ähnlich strukturiert ist wahrscheinlich wie der ADAC, aber es geht um Fahrräder.
Genau, ja, also, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub.
Genau, und die haben jetzt eine Analyse veröffentlicht.
Mhm. Also die haben sich das gesamte Radhauptnetz angeguckt. Das ist so ein bestimmtes Streckennetz, das eine übergeordnete Bedeutung hat. Es gibt zum Beispiel auch noch das Bezirksnetz, das haben sie sich nicht angeguckt, sondern das Radhauptnetz, das mal vor vielen Jahren, über 10 Jahre her, so entwickelt worden ist. Wir wollen jetzt eben möglichst gut durchgängige Strecken in der Stadt etablieren und das soll eben ausgebaut werden, ungefähr 300 Kilometer lang. Und das haben die sich komplett angeguckt.
Okay.
Mit unterschiedlichen Teams, aufgeteilt auf alle 10 Stadtbezirke, haben das selber analysiert, auch aus ihren Erfahrungen heraus, haben Leute mit ins Team geholt, die sich gut auskennen in diesen Vierteln, haben das dann nochmal mit Bürgern begutachtet, die wiederum dann ihre eigene, ja, unvoreingenommene Sichtweise eingebracht haben. Das ist mit aufgenommen worden, dadurch sind Priorisierungen auch nochmal verändert worden und am Ende jetzt läuft auch noch zum Teil, laufen so Konfrontationen mit der Politik, also dass die eben auch mal mitfahren, sich das angucken. Und das ist jetzt noch das wirklich dann dokumentierte Ergebnis. Es gibt quasi Top 5 oder Flop 5, muss man sagen, für jeden Stadtbezirk, wo von 1 bis 5 dargelegt ist, wo ist eigentlich die größte Schwachstelle, die größte Falle für den Radverkehr, wo wird es auch wirklich gefährlich.
Ja.
Und dann darüber hinaus aber noch eine Mängelliste, die immer weiter fortgeführt wird, je nachdem, wie viele es halt sind.
Die dann eher so generell ist. Also nicht so ganz. Also
doch, die immer noch priorisiert ist, durchpriorisiert ist für jeden einzelnen Punkt. Die ersten 5 werden nur so ein bisschen größer noch aufgemacht. Da gibt es wirklich Broschüren für jeden Stadtbezirk, die gerade noch zum Teil entwickelt werden, zum Teil sind sie schon fertig. Und auch auf einer Internetseite kann man sich das Ganze dann vergegenwärtigen und vor Augen führen. Also es ist wirklich eine Bestandsaufnahme, wenn man so will, eigentlich der wichtigsten Radrouten in Düsseldorf. Wie steht es eigentlich um die? Wie gut sind die ausgebaut?
Genau, und da haben die quasi verschiedene Punkte oder halt Orte oder ein Wort, was ich noch nicht genau definieren kann,
rausgepickt. Stellen, Orte,
genau, Stellen, wo.
Oder auch Abschnitte, sind zum Teil auch ganze Streckenabschnitte.
Genau, wo es besonders hakelig einfach ist,
zu fahren. Also einer der, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, einer der Teamleiter sozusagen hat bei der Recherche eben gesagt, das wäre auch so total frustrierend gewesen für ihn, das alles so zu dokumentieren, das alles so aufzuschreiben und dann vor Augen geführt zu bekommen, wie viele Mängel das eigentlich sind, auch eklatanter Art, und das hat ihn irgendwie total frustriert. Und deswegen, man kann das ja, also ich konnte das auch in dem Artikel alles gar nicht wiedergeben. Alleine die Flop 5 für jeden Stadtbezirk hätte ja bedeutet, 50 Abschnitte, Orte dann irgendwie darzustellen, sprengt jeden Umfang. Deswegen haben wir uns ja in dem Artikel dann konzentriert auf wirklich den Top-Flop eines jeden Stadtbezirks.
Wie groß ist dieses Team, was das ermittelt eigentlich?
Also das waren schon so, weiß ich nicht, so an die 50 Leute pro Team, die dann irgendwie damit beteiligt waren.
Und die dann tatsächlich einfach mit ihren Rädern das auch abfahren, das, ne? Also einfach wirklich so ganz praktisch.
Ja.
Um das dann auch so nachvollziehen zu können.
Ist auch mit Fotos dargestellt auf der Internetseite.
Und über wie lange Zeit? Also wie lange?
Anderthalb Jahre hat das insgesamt gedauert.
Okay.
Immer wieder so, also sich natürlich zu treffen und so, jetzt nicht durchgängig daran gearbeitet, aber schon ein langer Prozess.
Was ich auch spannend finde, weil manche Orte sind ja auch quasi oder manche Streckenabschnitte sind ja auch nur temporär vielleicht mangelhaft, weil dann da vielleicht irgendwie gebaut wird oder sich noch was verändert. Die sind dann jetzt vielleicht, also wurde das dann auch immer wieder so ein bisschen aneinander angeglichen, wahrscheinlich, ne? Also
ja, das wurde sich schon angeguckt, ob das jetzt eine temporäre.
Ja.
Ein temporäres Problem ist oder einfach nur strukturell in diesem Radhauptnetz noch nicht verbessert worden ist.
Was sind Schwachstellen offiziell oder was wird als Mangel gewertet? Also sind das auch so Sachen wie Schlaglöcher im Boden und Schienen, die da querschießen oder irgendwie komisch geschaltete Ampelanlagen? Also
ja, das kann alles sein. Das können Übergänge, Überkreuzungen sein, die irgendwie gefährlich sind. Es können so Mischwege sein, wo man sich immer mit Fußgängern kreuzt, vor allem natürlich immer wieder auch Radwege, die plötzlich einfach enden und man wird dann so auf eine mehrspurige Straße entlassen oder so. Also das können ganz unterschiedliche Dinge sein.
Ja,
und
bei ein paar Sachen ja auch, bei ein paar Stellen sehr nah an U-Bahn-Ausgängen zum Beispiel oder auch an Geschäften.
Also wo es
ja
ganz schmal wird, genau.
Wenn man dann plötzlich so nicht weiß, wenn jetzt jemand aus der Bäckerei rauskommt, so, dann ist da gar nicht genug Platz, dass der oder die dann in mich reinrennt. Tatsächlich ist der erste Ort in diesem Stück, was du dazu geschrieben hast, die Kö. Und die Kö würde ich ja jetzt sowieso erstmal assoziiere ich mit eher dicken Autos, die da rumfahren. Also mit dem Fahrrad über die Kö macht wirklich nicht so viel Spaß. Es gibt ja diesen Radweg quasi neben dem Kögraben.
Genau, ist aber kein Radweg.
Ist kein Radweg, ist aber rot. Also hat eine Radwegfarbe, dachte ich immer.
Das ist ein bisschen verwirrend, aber das ist ein Gehweg, der für den Radverkehr freigegeben ist.
Aha, okay. Mhm. Und ist das schon einer der Mängel?
Ja. Das kann man jetzt immer grundsätzlich nicht so sagen, aber man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, die haben sich das Radhauptnetz angeguckt. Also das sollen ja eigentlich Strecken sein, auf denen man gut von A nach B kommt. Und das steht natürlich dann in krassem Widerspruch dazu. Und das ist zum Beispiel eine Strecke, die ich sehr oft fahre, weil ich natürlich auch hier in die Redaktion, in den Shadow-Arkaden, ist das so mein Weg auch. Und ja, ich versuche es auch immer wieder auf anderen Wegen. Manchmal fahre ich dann doch irgendwie die breite Straße runter, aber dann stehst du da auch an den Ampeln oder so. Also irgendwie, oder fahr doch mal über die Straße, aber da ist man auch permanent mit Ausparkenden, Einparkenden, Parksuchverkehr verbunden. Ja. Also das konfrontiert ist auch nicht so einfach. Aber auf diesem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg, wenn man es jetzt nochmal konkret sagt, fährt man ja permanent Slalom und muss halt auch einfach total runterbremsen, machen aber auch nicht alle Fahrradfahrer, muss man auch mal an die Fahrradfahrer kritisch sagen, geht natürlich nicht, dass man da so durchbrettert und meint, man könnte jetzt hier fahren, das denken ja manche, das wäre ein Radweg und klingelt alles weg, sondern man muss da wirklich rücksichtsvoll sein, aber es ist überhaupt kein gutes Vorankommen, man muss permanent mitdenken für irgendeinen Fußgänger, der vor einem unterwegs ist, biegt der jetzt rechts ab, links ab oder so.
Ja.
Also das ist für ein Radhauptnetz und natürlich eigentlich auch eine Verbindung mitten in der Stadt, die hochfrequentiert ist, ist das schon ein Ding. Und das ist natürlich eigentlich auch lange angekündigt, dass da was kommen soll, aber es kommt halt nicht.
Und was soll da kommen? Also weil
ein kompletter Umbau der KÖ, die Vorlage sollte jetzt zuletzt auch noch vor den Sommerferien kommen. Da habe ich aber auch schon geschrieben, dass das schon wieder nichts wird. Und es gibt unterschiedliche Ideen, wie es denn nun gehen soll. Also auf jeden Fall ein extra Radweg, ne, der vom Fußverkehr auch getrennt wird. Das ist schon eine der Ziele, aber es wird seit vielen Jahren ist es geplant, das kommt da. Und was man ja wieder dazu sagen muss, es soll ja das Radhauptnetz sein. Und dann stellt man jetzt an der Stelle fest, da ist richtig Geld in die Hand genommen, was ist investiert worden, aber da gibt es eine Stelle, da ist auf absehbare Zeiten nicht in Sicht, dass da irgendetwas passiert.
Aber verstehe ich auch, aber das ist ja immer die Frage, genau, was hat dann am Ende, ganz am Ende tatsächlich Priorität, ne? Also weil man könnte alles machen, aber die Frage ist halt, um welchen Preis und mit wie viel Nervigkeit auch, ne? Oder mit wie viel Stress und entscheidet man sich dann immer wieder doch dafür, für das Große quasi oder für das mächtigere oder in dem Fall stärkere Verkehrsmittel und zwar das Auto, also einfach auch qua Physik.
Und da, ja, und ich finde, am Ende müsste man vielleicht sogar die Frage stellen, ist das eigentlich richtig, dass da das Radhauptnetz lang geht? Mhm. Das ist vielleicht einfach der falsche Ort für ein Radhauptnetz.
Ja, und was ist jetzt, das ist ja wie immer die abschließende Frage, was sind jetzt die Konsequenzen, was kann jetzt passieren, wie lange sollte das im besten Falle dauern, also was ist realistisch? Also wird jetzt der Freilichtgrabplatz, weil Thorsten Kormann da nicht so gerne langfährt, vielleicht doch nochmal umgebaut oder?
Naja, es hat also erstmal politisch oder auch für die Verwaltung keine konkreten Folgen. Da muss man ja erstmal sagen. So, ne? Also weil man ja sieht, dass selbst wenn Beschlüsse gefasst sind, die gibt es ja auch für große Teile, die auch da kritisiert werden, dass da was passieren muss. Es passiert aber nicht. Die Idee ist jetzt eher, dass das so indirekt wirkt, ne? Dass das so zu, wie ich schon beschrieben habe, zu noch zunehmender Erkenntnis auch bei einzelnen Politikern führt oder so, vielleicht auch noch zum Umdenken, zu einer anderen Bewertung der Lage. Naja, und dass dann einfach vielleicht auch aus der Politik heraus nochmal mehr Druck entsteht, die Dinge auch mit noch höherer Priorität anzugehen.
Ja, irgendwie spannend, dass das dass alles immer sowohl eine persönliche als auch eine politische Ebene irgendwie berührt, ne, finde ich. Also
das ist das Schöne, irgendwie an Kommunalpolitik und ja auch Lokaljournalismus irgendwie, dass die Probleme, um die es geht, einem ja wirklich sehr nah sind im unmittelbaren Erleben und Alltag.
Ja, und das ist sich irgendwie alles immer berührt. Berühren tun sich auch Autoscooter, Autos auf der Kirmes und vielleicht um Sachen loszuwerden, also um vielleicht Zusammenstöße, die man im richtigen Leben mit den Fahrrädern und Autos nicht erleben will, kann man dann da machen. Also geh doch mal eine Runde auf die Kirmes, vielleicht tut das ja ganz gut. Vielen Dank, dass du, dass du mich und uns hier durch dieses Radnetz geführt hast. Hast du einen persönlichen Flop auch? Also ist es bei dir der Hennekamp oder gibt's noch so? Hast du noch so ein Secret?
Da müssen wir drüber nachdenken. Eigentlich fällt mir auch mal die Kö spontan ein. Mhm. Und vor allem auch, weil man, wenn man da runterfährt Richtung Corneliusplatz und dann einmal über die Benrather Straße drüber fährt und da kommen gleichzeitig mit einem Autofahrer, die dann links abbiegen wollen, die übersehen dann eigentlich in 5 von 10 Fällen. Ne? Mhm. Und mach mir dann immer so ein bisschen Spaß draus, dass ich möglichst nah ranfahre, um dann so richtig durchs Autofenster durchzuschimpfen. Habe ich noch so einen Secret Flop? Ich denke nochmal drüber nach.
Kannst ja
im Moment. Ja, vielleicht, dass mir viel zu viele Fußgänger immer auf dem Radweg an der Rheinuferpromenade unterwegs sind. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum da.
Ja, das verstehe ich auch nicht, weil das ist ja wirklich sehr, das ist ja sehr klar definiert.
Mhm.
Oder?
Ja, finde ich auch.
Ja, das finde ich auch. Naja.
Ich habe das Gefühl, manche machen es extra, aber gut.
Meinst du?
Ja.
Um mal zu gucken, was dann passiert. Ne?
So
ja, man muss sich ja auch den Nervenkitzel irgendwo her. Wie gesagt, ich fahre dann Autoscooter, du fährst dann irgendwie ganz besonders nah an Autoscooter. vielen Dank ein weiteres Mal und bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Tschüss.
Danke, ciao.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Hat man sich in den letzten Jahrzehnten irgendwann mal in der Düsseldorfer Altstadt aufgehalten, vor allem rund um die Ratinger Straße, ist das Kreuzherreneck sicher das eine oder andere Mal das Ziel gewesen. Die sehr traditionsreiche Eckkneipe ist zwar räumlich klein, aber ein großer Name im Nachtleben, manchmal auch im Nachmittagsleben. Jetzt droht auch diesem Ort, wie in letzter Zeit erschreckend vielen in der Altstadt, das aus. Die Pacht für den knapp 20 Quadratmeter großen Gastraum soll sich im Herbst verdoppeln. Die jetzige Betreiberin sagt, dass sie das alleine nicht stemmen kann. Auch eine andere Lokalität in der Nachbarschaft musste aus ähnlichen Gründen schließen. Helene Pawlitzki erzählt, wie es weitergehen kann und ob es einen kleinen Lichtblick gibt. Helene Pawlitzki.
Yep.
Wenn ich eins über dich weiß, dann ja wohl, dass du regelmäßig in der Altstadt abhängst und durch die Kneipen ziehst.
Anders als die allermeisten Leute, die in diesem Podcast zum Sprechen kommen, habe ich keine Altstadtgeschichten.
Keine einzige?
Wenig. Ich habe ja in Dortmund gewohnt, als ich angefangen habe, bei der Rheinischen Post zu arbeiten. Und dann bin ich hergezogen, dann kam Corona.
Mm.
Und dann war ich schwanger und seitdem gehe ich einfach auch nicht mehr weg.
Dann wird es mal Zeit, dass wir gemeinsam hier, also ich gehe ja auch nie aus, aber...
Ja, und ich glaube, das Kreuzherreneck, über das wir gleich reden, ist eine der Locations, wo auch Ur-Düsseldorfer sagen, das kenne ich, da gehe ich hin, da habe ich auch Erinnerungen oder verbinde was damit. Und ich kannte das persönlich nur deswegen, weil mir Leute, die sehr viel in Düsseldorf ausgehen, immer erzählt haben, dass man das am Yaki kippt. Und deswegen habe ich immer gedacht, das ist eine von diesen Kneipen. Was ist eine von diesen Kneipen? Und ich habe dann jetzt im Zuge dieser Recherche erst gelernt.
Das ist eine von diesen
Kneipen. Das ist auch so eine Kneipe, ist aber auch eine Kneipe, die eine lange, lange Tradition und Vergangenheit hat und die auch als Künstlerkneipe bekannt war, wo viele, viele Künstlerinnen und Künstler, die einen sehr großen Namen haben, teilweise abgehangen haben.
Ist ja auch nicht unweit der Akademie.
Und so weiter.
Also aus diesem Zusammenhang tatsächlich kenne ich auch das Kreuzherreneck. Rundgang, danach kann man bei Pinocchio vielleicht noch eine Pizza essen, wenn man Glück hat und es noch offen ist. Und dann gibt es Schnaps oder man kommt aus der Ühl und die macht zu. Dann gibt es auch noch, also am Ende ist es irgendwie immer Samyaki. Und auch ich habe die ein oder andere Geschichte, aber what happens at Kreuzherreneck stays at Kreuzherreneck, zumindest in meinem Fall. Aber es hat was mit einem Barhocker und nicht wiedergefundener Balance zu tun, so viel kann ich schon mal verraten. Dieses Kreuzherreneck also, heißt Kreuzherreneck, weil es an der Kreuzherrenstraße, Ecke Ratingerstraße ist, richtig?
Ja, die Adresse ist Alte Stadt, aber ja.
Und das gibt es jetzt schon immer, zumindest
gefühlt 70 Jahre.
Genau, es ist ja gar nicht groß.
70 Jahre, es ist nicht groß, es hat einen Schankraum von ungefähr 20 Quadratmeter.
Ja, ich war vor 3-4 Wochen drin und sehr lange Rede, tiefer, fast trauriger Sinn, das Kreuzherreneck könnte bald Geschichte sein.
Ja, ich bin vorsichtig mit könnte bald Geschichte sein, aber auf jeden Fall ist im Moment ein Umbruch gewissermaßen und die Frage ist, wie es weitergeht und es ist schwer darauf eine Antwort zu bekommen. Vor einem Jahr hat das Kreuzherreneck eine neue Wirtin bekommen, die heißt Christine Frenzel und ist lange vorher oder ein paar Jahre vorher im Prinzip Stammgästin dort gewesen und hat dann von dem vorherigen Wirt übernommen. Und nun war es so, dass der Pachtvertrag noch auf den alten Wirt lief und jetzt endet zum Ende September. Mhm. Und Frau Frenzel ist mitgeteilt worden, dass sich die Pacht dann verdoppeln wird.
Und zwar auf wirklich, also...
Auf 5.000 Euro im Monat.
Das ist kalt.
Das ist kalt und das ist viel. Das ist auch für Altstadtverhältnisse relativ viel. Und das ist natürlich, also mir hat jetzt gerade unser Wirtschaftsreporter Max Norwort nochmal gesagt, kleine Flächen kosten viel
mehr, so im Verhältnis, aber wenn man es umrechnet, ist es halt trotzdem noch sehr, sehr viel. Und du kannst mit einer kleinen Fläche wie dieser, wo, wie sie sagt, 25 Leute reinpassen, dann ist der Laden auch voll, kannst du natürlich nur schwer so viel Geld erwirtschaften jeden Monat. Und sie sagt, ich kann das jedenfalls nicht.
Ja.
Das hat auch den Grund, dass sie nicht das ganz alleine machen kann. Das wäre ja auch noch ein Modell, ne? Dass man so sagt, ich mache das alleine und dann muss ich nur mir selber irgendwie Geld auszahlen oder auch nicht. Aber sie sagt, das schafft sie nicht, dafür ist sie zu alt und sie möchte das gerne eigentlich auch als Kneipe betreiben, wo es auch Veranstaltungen gibt und sie sieht sich jetzt nicht so sehr als Kellnerin, sondern eher als Eventmanagerin und deswegen ist das keine Option für sie. Das heißt, sie hört auf jeden Fall auf zum 30. September.
Und wenn sie aufhört, findet sich entweder jemand, der das weiter übernimmt oder das Kreuzherrenherr hört auf, richtig?
Im Prinzip schon. Also das Konstrukt ist noch ein bisschen komplizierter. Der Eigentümer dieser Immobilie verpachtet das Kreuzherreneck an die Brauerei Frankenheim. Die Brauerei Frankenheim verpachtet das weiter an den alten Wirt, den Ex-Wirt. Und jetzt wäre eben die Frage gewesen, wenn dieser Vertrag ausläuft, übernimmt dann Frau Frenzel die Pacht direkt vom Eigentümer oder übernimmt sie sie wiederum via eine Brauerei? Und wenn ja, welche Brauerei? Ist weiter das Frankenheim oder vielleicht irgendeine andere Brauerei? Aber jedenfalls kommt es jetzt eben dazu nicht, weil die Summe so groß ist, dass sie sagt, das brauchen wir gar nicht anzufangen, da kann ich nichts mitmachen. Und jetzt ist die Frage, wer übernimmt die Pacht, wenn überhaupt jemand. Den Informationen, die wir haben, nach gibt es zwei Interessenten tatsächlich. Also es ist nicht so, dass jetzt keiner sagt, das kann man da erwirtschaften, sondern es gibt zwei Leute, die offensichtlich.
Aber zwei Leute, die auch schon da in diesem Kreis sind? Oder ist dann die Idee, dass man das ein bisschen umstrukturiert und dann, also weil das Kreuzherreneck funktioniert ja und es ist ja auch wirklich immer voll. Ich kann mir vorstellen, genau, dass dann trotzdem vielleicht das Erwirtschaftete nicht so groß ist, weil einfach, wie du auch schon gesagt hast, nicht so viele Leute da reinpassen und man so viel Bier gar nicht verkaufen kann und Schnaps am Abend. Aber das funktioniert ja, weil es das ist, was es ist. Also weil es eben auch ein bisschen, wie soll ich sagen, anders als vielleicht andere Orte in der Altstadt auch von bestimmten Gruppen jetzt vielleicht gar nicht frequentiert wird, weil man halt immer, also ne, weil man nicht genau weiß, was einen da erwartet. Mhm. Das ist ja ein bisschen so ein Insider-Ding und deswegen ja auch dieses Düsseldorferinnen, Düsseldorfer KünstlerInnen-mäßige, ne?
Also ich glaube, man kann sagen, dass das Kreuzherren alternativ ist, was relativ lustig ist, weil man das ja so mit links alternativ assoziiert. Das ist natürlich nicht unbedingt links, aber es ist alternativ insofern, als dass es kein rein kommerzielles Konzept ist, wo es nur darum geht, am Ende den größten Umsatz und den größten Profit zu generieren. Das würde ich schon sagen. Mhm. Also sie führt das auch, sagt sie, mit dem Versprechen an die Düsseldorfer, da ein Stück weit eine Tradition zu bewahren, die auch damit zu tun hat, dass da Konzerte stattfinden, dass da Ausstellungen stattfinden und so weiter. Und die gibt es auch weiter bis zum 30. September. Einer von den beiden Interessenten, hat man mir gesagt, ist ein ehemaliger oder aktueller, das weiß ich gar nicht, Mitarbeiter des Kreuzherren-Ex. Mhm. Das heißt, der hätte möglicherweise ein Interesse daran, das weiter so laufen zu lassen, müsste aber möglicherweise natürlich trotzdem irgendwas tun, damit am Ende die Pacht
Ja, das stimmt. Ist halt das Ding. Ne?
Oder vielleicht auch kriegt er eine andere Kondition, das weiß ich natürlich nicht, wie es am Ende ist. Ich weiß ja nur das, was Frau Frenzel mitgeteilt wurde, was die neue Pacht für sie wäre quasi. Aber das Interessante finde ich an dieser Geschichte, da wird sozusagen strukturell ist, dass im Prinzip im gleichen Haus, aber sozusagen zwei Eingänge weiter, die Parling Weinbar war. Die kennen manche Leute vielleicht, weil sie in der Immobilie mit der angeblich schönsten Stuckdecke Düsseldorfs ist. Die hat diese riesengroße, tolle Stuckdecke und das war eben eine Weinbar, wo es auch schönes Essen gab. Parling ist kurz für Paris und Berlin. Also es orientierte sich so ein bisschen an den Großstadt-Flair. Und dort ist zum Ende des vergangenen Jahres die Inhaberin der Parling Weinbar rausgegangen, weil sie gesagt hat, mir wurde angekündigt, dass ich die Pacht verdreifachen soll. Und das kann ich hier nicht erwirtschaften. Dann hätten wir nur noch für die Pacht gearbeitet. Bei einem Fine-Dining-Konzept kennt man ja, ist es halt auch wirklich etwas schwieriger, viel Geld zu verdienen. Na gut, mit Wein vielleicht dann schon eher. Keine Ahnung. Sie hat jedenfalls gesagt, das geht nicht und ist da rausgegangen. Und da ist auch bislang noch keiner richtig drin. Also es soll da auch Interessenten geben, aber es ist bislang noch nichts fix offensichtlich oder nichts verkündet. Und da fängt es natürlich an, interessant zu werden, weil man sich die Frage stellt, erstens, wie kommt das eigentlich, dass sich diese Pachten so enorm erhöhen? Das sind ja nicht Erhöhungen um, sagen wir mal, 5 oder 10 oder 30 oder 50%, sondern um 200 oder 100%. Natürlich laufen Pachtverträge häufig über lange Zeiträume und ich weiß nicht, wie lange dieser Zeitraum jetzt war. Und sozusagen kann ja sein, dass in 10 Jahren nichts erhöht wurde. Aber Auf jeden Fall ist das natürlich.
Aber dann ist ja trotzdem der Sprung sehr groß.
Es ist ein riesiger Sprung und es muss eigentlich demjenigen, der diesen Sprung machen will oder der sagt, ich möchte so viel Geld dafür haben, klar sein, dass man dann den Konzepten, die da sind, sagen wir mal, die müssen sehr, sehr, ein sehr anderes Geschäftsmodell dann fahren, ja, um das zu erwirtschaften.
Ja.
Das ist ja klar. Keiner ist ja darauf vorbereitet, auf einmal 100% oder 200% mehr Miete zu zahlen.
Ja.
Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, inwieweit sieht sich ein Eigentümer einer solchen Immobilie in einer Verantwortung, sowas zu erhalten. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Palin Weinbar ist halt ein Fine-Dining-Restaurant/Weinbar von vielen in Düsseldorf, da geht jetzt nichts tierisch kaputt, wenn die weg ist. Aber bei einer Kneipe, die seit 70 Jahren da ist und die viele Leute ihr Leben lang kennen und besuchen, die für die Leute im Viertel möglicherweise auch eine gewisse Bedeutung als
ja,
sozialer
Punkt haben. Ja, auch eine bestimmte Stimmung Punkt macht, finde ich. Also mit der Uehl, also der Ratinger Straße, ist ja wirklich noch eine von denen, wo man das Gefühl, also
die sich in einem bestimmten Geflecht befindet und so weiter und so
weiter. Ist wie früher.
Also sagen wir mal, die mehr ist als einfach nur ein Wirtschaftsbetrieb irgendwo, ne? Ist das dann vielleicht schon etwas mehr schade, wenn das kaputt geht? Und es ist auch so, dass man das ja nicht einfach verpflanzen kann. Ne? Man könnte nicht einfach sagen, na gut, dann zieht das Kreuzherrn-Eck halt woanders hin. Nee. Das wird nicht funktionieren, glaube ich.
Nee.
Ne, bei aller Liebe nicht, aber selbst wenn sich, weiß ich nicht, irgendwer bereit erklären würde zu sagen, hier, ihr Lieben, kommt doch bei uns unter. Da gäbe es ja auch in der Altstadt vielleicht die eine oder andere.
Ja, aber ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist
Das Wort ist Institution.
Ja.
Also es ist etwas mehr als die Summe seiner Teile und es ist etwas mehr als einfach nur ein Konsumort.
Ja.
Und okay, also kann sein, das geht weiter, kann sein, es muss sich ein bisschen anpassen, vielleicht, weiß ich nicht, muss das Bier und der Samyaki teurer werden, weil alles teurer wird. Okay, das ist natürlich alles schon schade genug. Kann aber auch genauso gut sein, jemand macht da, weiß ich nicht, ein Fastfood-Konzept hin, weil er sagt, damit können wir richtig Knete machen.
Ja, und dann wird dieser Ort, also die Ecke, nicht nur der Raum, zu was, finde ich, in der Stadt oft passiert. Ja. Also dann verliert es an Gesicht, dann verliert es irgendwie und dann wird es auch, dann wird das zu und dann liegt es brach oder steht leer.
Und da muss ich sagen, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich immer jemand, der sagt, okay, Veränderung ist ein Teil des Lebens, wir sollten uns nicht immer nur endlos festhalten an den Dingen, die da sind. Aber natürlich, trotzdem kann man sagen, bestimmte Sachen sind halt schön und wir wollen sie eigentlich bewahren.
Ja, und
wir haben aber als Gesellschaft ganz wenig Möglichkeiten in diesem Bereich, was zu unternehmen an der Stelle, weil es, glaube ich, nicht so richtig viel Regulierung gibt im Bereich der gewerblichen Mieten.
Und das ist das Ding, ich finde das halt, es geht ja nicht darum, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten öfter darüber gesprochen, dass irgendwie Orte gerade in der Altstadt zumachen, Gastronomien, Clubs, Bars und so. Und dann geht es ja auch manchmal darum, dass sich genau, dass einfach das Publikum ausbleibt oder dass sich keine Leute finden, die das weiterführen wollen und so. Und ich finde, das sind ja auch immer verschieden, also es ist ja immer individuell zu sehen. Und ich finde, wenn es tatsächlich darum geht, dass einfach eine Pacht, eine Miete einfach wie, und ich meine, das sage ich jetzt einfach salopp und ich weiß, das stimmt nicht, wie willkürlich einfach doppelt oder dreimal so viel ist, dann ist das so ein Grund, wo ich denke, Mann, also ne, wenn man jetzt sie sieht, das steht wirklich seit Jahren, sind da irgendwie immer nur drei Leute am Abend oder es findet sich wirklich ums Verrecken niemand, der da übernehmen will oder so. Aber es ist ja alles da, es ist sogar jemand neu da und irgendwie ein bisschen frisch und motiviert. Und dann ist es, weil es plötzlich 5.000 Euro kostet, anstatt 2.500, dann ist das noch, also finde ich das noch schade.
Mhm. Ja, finde ich auch.
Wenn deswegen so Orte verschwinden.
Und dann ist das vielleicht auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns als Stadt mal Gedanken darum machen, ob wir das so wollen oder ob wir das anders wollen und was wir eigentlich machen können. Ne? Also ich glaube schon, man kann immer öffentlichen Druck ausüben, man kann immer, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen Shit oder einen Love Storm in diesem Fall vielleicht fürs Kreuzherreneck machen.
Aber was könnte sein?
Naja, erstmal ist ja noch gar nichts unterschrieben. Was heißt, das ist ja noch nicht Nägel mit Köpfen gemacht. Also okay, Frau Feinze hat gesagt, sie hört auf unter diesen Bedingungen, aber anders, dass ein Vertrag ausläuft, ist ja noch nichts passiert. Der läuft ja so oder so aus. Es gibt noch keinen neuen Vertrag. Das heißt natürlich, wenn jetzt viele, viele Leute über einen gewissen Zeitraum öffentlichkeitswirksam sagen, das ist ein erhaltenswerter Ort, können wir da nicht noch was machen? Dann könnte es natürlich auch sein, dass der Eigentümer sich entscheidet, das anders zu handhaben, weil er auch sagt, okay, zugegebenermaßen, aber ne, vielleicht können wir ja ein bisschen weniger die Miete erhöhen.
Ja.
Und darüber hinaus, jetzt vielleicht nicht nur aufs Kreuzherreneck bezogen, ist natürlich, finde ich, das schon auch ein politisches Thema. Also man kann sich ja schon auch als Stadtpolitik zum Beispiel überlegen, welche Institutionen in Düsseldorf finden wir denn erhaltenswert? Einerseits kulturell, andererseits auch einfach von mir aus rein wirtschaftlich. Wenn die Altstadt ein Ort sein soll, mit dem wir auch was wir ja tun, im Rest der Welt angeben, ne? Längste Theke der Welt und so. Das funktioniert ja nur, wenn es auch eine Theke bleibt und ehrlich gesagt auch eine Theke ist, wo irgendwer Lust hat hinzugehen und nicht nach den ersten zwei Stunden denkt, oh Gott, das ist jetzt furchtbar hier, ich hau hier schnell wieder ab, es ist mir zu laut und die Leute sind ätzend und einer hat mir gerade vor die Füße gekotzt.
Ja.
Also was müssen wir eigentlich machen dafür, dass diese Orte die Orte bleiben, mit denen wir uns schmücken wollen und auch die, auch wenn wir eine internationale Stadt sind, immer noch einen Charakter behalten. Mhm. Kann man ja mal drüber nachdenken.
Ja, und das ist dann natürlich wirklich der Fall. Also mit diesem Ganzen. Und so könnte das Kreuzherreneck quasi ein, wie nennt man das, eine Statue, ein Exempel werden.
Für, also, ne? Kristallisationspunkt für diese Problematik. Denn wir haben ja jetzt ganz viel über Schließungen und alles Mögliche berichtet in der Altstadt. Das waren jetzt alles nicht Helen, die schon 70 Jahre da sind, weil wer kann das schon von sich behaupten? Aber da sieht man halt sehr, sehr deutlich, dem Markt ist das nicht heilig. Nichts ist dem Markt heilig. Nichts deswegen, ist dem Markt heilig. Wenn man es alles dem Markt überlässt, dann muss man leider sagen, ist das bald nicht mehr mit den Heiligtümern.
Ja, apropos Heiligtümer, ich werde dir eins kredenzen, einen Salmiak-Schnaps.
Ich liebe Salmiakki.
Ja,
Wusstest du, dass man Salmiakki total einfach selber machen kann?
Das wusste ich nicht.
Das aber hat mir ein finnischer Freund beigebracht. Man nimmt einfach Lakritz und dann schmeißt man die in eine Flasche Wodka und dann tut man die Flasche Wodka in die Spülmaschine.
Und durch das Warm?
Und dann durch die längere Zeit im warmen Wasser wird da... lösen sich die.
Na dann machen wir bei mir das Kreuzdarmeck auf und du kommst auf meinen Balkon und wir betrinken uns mit Lakritz-Schnaps. Wäre nicht das erste Mal. Liebe Helene, ich danke dir für diesen Ausflug in die Altstadt, zumindest auditiv und ich freue mich, wenn wir es in echt machen.
Sag einfach was, wir machen es dann in echt.
Helene!
Ja.
Bis später, tschüss!
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Es ist soweit, die Kirmes wird eröffnet. Und wie in jedem Jahr gibt es spektakuläre Fahrgeschäfte, mannigfaltige gastronomische Angebote, Musik, Partys, Neuerungen und Altbewährtes. Angelina Burch durfte vorab schon Jahrmarktluft schnuppern und verrät uns alle wichtigen Infos und Veränderungen. Angelina Burch, back in the building. Ich sage back, weil du warst heute schon wo und du strahlst und bist erfüllt mit Freude und wie nennt man das? Vorfreude und guter Laune. Heute war Kirmesrundgang, was?
Ganz genau.
Und wenn wir hier eins über dich wissen, dann, wenn Kirmeszeit ist, ist Angelina eine glückliche Kollegin und läuft hier strahlend und nach Zuckerwatte duftend durch die Redaktion und kann es kaum erwarten, dass es richtig losgeht. Und diese Freude teilst du heute mit uns.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, und wie könnte es anders sein, wenn ich auf dem Kirmesrundgang war, dass ich hier glücklich sitze.
Ja.
Nee, genau, also es geht ja jetzt dann erst am Freitag so richtig los, aber den ersten Vorgeschmack gab es heute schon und alleine, also wirklich so dieses Gefühl, wenn dann so nach und nach dann alles steht, dieses Jahr war es ja nochmal eine andere Situation, weil ich den Aufbau ja gar nicht von Anfang an gesehen habe, das heißt, als ich dann wieder in Düsseldorf war und gesehen habe, die Hälfte steht schon, da ist mein Herz dann wieder ein bisschen aufgegangen. Aber du kennst es ja, haben wir schon drüber gesprochen.
Kann ich mir vorstellen. Und jetzt ist es ja, ist eigentlich schon fertig aufgebaut. Also wir haben ja jetzt 2 Tage vor Start. Da geht immer bis zur letzten Minute quasi wird noch gewerkelt, ne?
Gefühlt ja. Also ich weiß nicht, wie viele dann wirklich am Freitag auch noch, also aber morgen auf jeden Fall. Und das war alleine, also du sagst gerade gefühlt ein paar Minuten nicht hingeschaut. So ging es mir heute vor Ort auch, als wir mit dem Rundgang einmal rum sind und ich dann später nochmal eine Runde selber gedreht habe. Und also dieses Look 360 Grad, ich weiß nicht, ob du dich aus dem letzten Jahr daran erinnerst, da war ich das erste Mal dabei, hatte gerade erst mit dem Aufbau angefangen, als wir das erste Mal vorbei sind und beim zweiten Mal, weiß ich nicht, war es schon etliche Meter in die Höhe und ich dachte so, da liegen irgendwie 2 Stunden dazwischen oder so und dann siehst du da doch sofort, wie es dann weitergeht. Und
jetzt warst du halt auf diesem Rundgang, vielleicht kannst du uns ja wirklich mal, weil das ist natürlich was Besonderes für dich, ist das fast alltäglich, alljährlich, also du erlebst das ja schon eine Weile, wie läuft so ein Rundgang ab und ist das ein ganz besonderes Gefühl, wenn man so noch auf dem nicht vollgeprüften Gelände rumläuft, also hängen da schon die ersten Lebkuchenherzen oder so, da kommt das ganz zum Schluss, also wie ist da gerade so die Stimmung, der Stand?
Also ist auf jeden Fall teilweise auch schon da gewesen, aber da sind halt oft auch einfach die Schaufenster dann noch so zu, dass du einfach gar nicht richtig siehst, was dann alles da ist. Und ja, der Rundgang an sich ist schon auf jeden Fall immer was Besonderes. Ich hatte dieses Jahr nur das Ding, dass ich 2 Tage vorher auch schon mal für einen Termin einzeln da war. Und da muss ich schon sagen, am Montagmittag dann irgendwie bei ganz gutem Wetter da fast alleine so drüber zu laufen, das war dann schon wirklich was Besonderes. Also ich meine, ja, kann theoretisch ja jeder über das Gelände drüber laufen, wie er Lust hat, aber es ist, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man sich da so drauf freut, gehen wir dann nochmal mit einer anderen Vorfreude dann drüber. Aber klar, in dem Rundgang ist es natürlich immer schön, weil dann die Neuheiten, von denen es ja jedes Jahr auch immer so 10, 11, 12 Stück gibt, werden dann auch ein bisschen vorgestellt. Dann werden die ersten Fahrten ermöglicht. Und
Du heute schon was ausprobieren?
Ich hätte gedurft, aber auch da kam mir dann meine Höhenangst dazwischen. Also wirklich, als ich das gesehen habe, ich habe kurz überlegt und dachte so, dann ist im Zweifel der Tag halt jetzt gelaufen, je nachdem. Weil in 66 Meter Höhe sehe ich mich dann nicht. Zumindest dann danach noch irgendwie eine Stunde diesen Rundgang weitermachen.
Ich fand, das erheben wir uns dann auch für einen quasi privaten Termin.
Ja, genau.
Dann danach an der Hand weiter übers Gelände. Also können wir uns gegenseitig
stoppen. Ja, genau.
Ich bin da ja auch nicht jetzt der riesengroße Fan. Du hast gerade schon gesagt, es gibt jedes Jahr ja über 10 Neuerungen. Das ist ja auch irgendwie krass. Was gibt es dieses Jahr Neues? Was ist so das Spektakulärste? Was ist vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt in Betrieb? Ja. Das gibt es ja auch immer mal. Erzähl ein bisschen.
Also ich glaube, was sehr, sehr schnell auffallen wird vielen Leuten, weil es das so noch nicht gab und weil dafür was anderes weggefallen ist, was auch sehr, sehr beliebt immer war bei vielen, ist das Weinzelt. Das steht ja, also ist auch ein sehr prominenter Platz direkt gegenüber vom Riesenrad, also schräg gegenüber vom Riesenrad. Und da stand halt vor die Füchschenalm, die ja auch immer viele Leute eingezogen hat. Dieses Jahr das Weinzelt, bisschen angelehnt an Karlsplatz-Feeling mit Konzept Riesling und Co. Das ist halt was komplett Neues. Also ich denke mal, das wird auch ein ganz anderes Publikum. Also wirklich
ja,
einfach
krass,
mehr,
ne? Dass sich dann mehr so diese verschiedenen Welten, die ja auch in Düsseldorf irgendwie zu Hause sind, nochmal da ganz anders berühren.
Gehe ich auch mal von aus. Also das war heute auch, da war auch unser erster Stopp heute Morgen und da hieß es dann auch, das ist natürlich offen für alle. Das ist jetzt nicht nur geöffnet für Karlsplatz-Fans oder keine Ahnung, für Leute, die regelmäßig auch da dann Stammgäste sind. Aber ich denke mal, das wird halt viele Leute, die vielleicht vorher nicht in die Füchschenalm gegangen wären oder in die Partyzelte gehen, die werden eher ins Weinzelt gehen, als sie es vielleicht vorher dann gemacht hätten. Es gibt auch an, ich glaube, an den beiden Sonntagen gibt es auch so Winewalks vom Karlsplatz dann ins Weinzelt und so. Also die haben sich echt viel überlegt. Es gibt sonntags morgens gibt es noch Pilateskurse und so. Also wirklich, ja.
Ach echt?
Ja, das ist, also die haben wirklich...
Und
Wine-Tastings und so, also da ist einiges auch los und ich bin absolut gespannt, wie das angenommen wird.
Ja,
also,
weil das ja jetzt ein bisschen sich natürlich schon irgendwie auseinanderliegt, ne? Also hast du irgendwie eine Idee, was da dahinter steckt? Also welcher Wunsch, welche Vorstellungen? Also wirklich nochmal ein neues Publikum oder einfach, weil so eine Kirmes sich, obwohl sie so traditionsreich und ja eigentlich ein Selbstläufer ist, muss sich da immer wieder was neu erfunden werden, oder?
Ich glaube genau, also ja, ich glaube, es wird sich einfach generell viel neu erfunden und es wird viel mit der Zeit gegangen und ich finde, das sieht man generell jetzt vor allem sehr, sehr doll in diesem Jahr, zum Beispiel damit oder jetzt auch mit der Thronenshow, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ist. Wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die Kirmeskonzerte, also da ist einiges jetzt gerade los, was jetzt auch wirklich etabliert werden soll über die Jahre und ich glaube, das ist jetzt einfach mit dem Team, das ja jetzt zum zweiten Mal die Kirmes dann auch bei den Schützen organisiert, die haben da schon einiges vor und packen das jetzt nochmal ganz anders an, als es vorher der Fall war und ich glaube, da ist noch einiges möglich und ich glaube, da ist noch lange nicht jetzt das Ende schon mit den Neuerungen. Und
ja, krass.
Selbst wenn dann jetzt sowas es gibt und jemand sich denkt, oh, ich trinke aber lieber Altstadtwein, hast du ja immer noch genug Möglichkeiten und immer noch genug, was du machen kannst.
Ja.
Und so ist es halt ja wirklich einfach der Ausgleich, dass für alle was geboten sein soll.
Und Drohnenschau, was bedeutet das?
Genau, das ist jetzt an 2 Terminen, also am Samstagabend wird wirklich über dem Rhein ganz viele Motive einfach mit, ich glaube sogar um die 1000 Drohnen dann gezeigt, also wirklich in einer Größenordnung, wie wir sie hier auch noch nicht erlebt haben und genau dann auch am zweiten Freitag, also dann jetzt in der kommenden Woche, wird es dann in Kombination mit dem Feuerwerk. Also erst die Thronenshow um 15:45 und um 22:30, dann das Feuerwerk hinterher.
Aber ganz wichtig zu sagen, also das Feuerwerk fällt natürlich nicht
natürlich
weg.
Nicht. Also,
das würde sich hier keiner erlauben.
Ich glaube, es gab schon den einen oder anderen, der sich vielleicht gewundert hat, warum denn beides am gleichen Abend. Aber ich meine, es gibt ja auch zwei Termine. Wer weiß, wie die sich das überlegt haben, das zu verbinden. Aber nur, dass das Feuerwerk wegfällt, ist, glaube ich, gar keine Option. Weil man muss nur einmal da gewesen sein, wenn Feuerwerksfreitag war. Also das zieht ja durchaus immer sehr, sehr viele Menschen auch dahin.
Die einen oder anderen sagen ja, das ist die romantischste Nacht des Jahres.
Echt?
Nochmal anders als das Japan-Feuerwerk. Ja klar, es ist irgendwie dieses heißer Sommertag im schönsten Fall und dann geht es über in so einen lauen Abend und dann kann man sich irgendwie auf die Rheinwiesen setzen und sich dieses Feuerwerk angucken.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber also ich wollte gerade fragen, wie romantisch es so ist mit so 100.000 Menschen gezwängt, dieses Feuerwerk zu gucken.
Was gibt es Neues an Fahrgeschäften? Wie hoch werden wir dieses Jahr hinauf katapultieren?
Ja, also das eine, was ich gerade schon erwähnt habe, das wurde heute nämlich dann auch, durfte man ausprobieren, das war auch das, wo ich am Montag dann schon war. Evolution ist seit letztem Jahr überhaupt erst auf dem Markt, hatte da Premiere in Hamburg und tourt seitdem so durch Deutschland. Ist jetzt das erste Mal in Düsseldorf und wie gesagt, 66 Meter hoch, kann bis zu 140 km/h beschleunigen. Du schüttelst den Kopf, so ging es mir auch. Das war auch der Grund, warum ich heute mich dann doch mal dagegen entschieden habe, heute Morgen um 11 Uhr draufzusetzen.
Ab in die Höhe.
Genau, aber halt neueste Technologie, alles. Also als sie mir das alles, auch das ganze Technische erklärt haben, am Montag dachte ich dann so, also das ist wirklich auch eine komplett eigene Welt für sich. Und ja, aber das Besondere ist, du hast quasi direkt auf deinen Kopf gerichtet eine On-Ride-Kamera. Und kannst dein Video danach kaufen, wenn du mal sehen willst, wie schlimm du aussiehst.
Ja, oder
so eine Achterbahn. Du hast halt einfach einen Blick da oben, das ist natürlich unschlagbar. Ja. Und auch ein Erlebnis. Und es gab auch einige, die heute Morgen wirklich total begeistert waren von dem Erlebnis. Und auch danach, wenn du es halt nicht kaufst, dann verfällt das Video, dann ist auch gut. Aber ja, das ist halt wohl auch so gedacht, dass halt weniger Leute mit ihren Handys da sitzen, weil wenn es dann so schnell und so hoch, dann kann es auch mal sein, dass das Handy dann weg ist und dem wollten die Veranstalter dann auch so ein bisschen entgegenwirken.
Eigentlich klug, also da gehen die auch irgendwie mit der Zeit, ne?
Total.
Gehen die auch mit der Zeit, also das war ja jetzt schon die letzten Jahre irgendwie nachhaltigkeitskonzeptstechnisch, also dass da irgendwie auch Mehrweggeschirr nur noch angeboten wird und so, wird auch mittlerweile noch mehr mit der Zeit gegangen, dass man mit Karte bezahlt.
Ja gut, dass du es gerade in dem Kontext ansprichst, das habe ich nämlich so wie bei denen jetzt auch noch nie gesehen. Zusätzlich zu den ganz normalen Kassen hast du so zwei Self-Checkout, also so nicht Checkout-Kassen, aber so Self-Service-Kassen, wo du einfach hingehen kannst und kriegst dann da deinen Chip und kannst dann damit los und dann mit EC-Karte bezahlen und auch die Videos danach auch mit EC-Karte
Weil das
bezahlen.
War bis jetzt immer noch so ein bisschen gemischt, oder? Dass so ein paar AusstellerInnen oder ein paar, wie nennt man die denn? Doch AusstellerInnen?
SchaustellerInnen.
Dass da sehr dran festgehalten wurde, dass, also ich habe das immer im Kopf, bevor man auf die Kirmes geht, hebt man auf irgendwie genug Fall. Bargeld ab. Wie viel man im durchschnittlichen Fall abhebt, kannst du vielleicht auch jetzt gleich nochmal sagen, also wie sich die Preisstruktur vielleicht verändert hat oder gleich geblieben ist. Aber da kann man jetzt wahrscheinlich auch an den meisten, auch wenn man sich Snacks holen will oder so, ne?
Das weiß ich gar nicht bisher, wie es in den Zelten ist. Oder es gibt, wir haben es heute bei dem Rundgang gesehen, an dem einen oder anderen Fenster dann auch, wo da schon EC-Kartenzahlung auch stand. Aber ich würde sagen, der Großteil bleibt immer noch beim Bargeld.
Ja, irgendwie, wie gesagt, ich finde dieses Kirmesgeld, Kirmestaschengeld sich abholen und dann irgendwie das auch.
Abholen klingt so.
Ja, und es ist ja auch ein bisschen, also bei so einem Kirmesbesuch kann ja auch richtig ins Geld gehen. Und manchmal ist es ja auch ganz gut für die Selbstregulation, wenn man irgendwie weiß, ich gebe so und so viel ab oder nehme so und so viel mit und dann ist dann halt Ende oder halt auch nicht, je nachdem. Hat sich da was getan? Ist es teurer geworden? Ist was beim, also ich meine, am Altbierpreis ist ja immer so ein guter Richtwert. Was kostet ein Bier? Was kostet gebrannte Mandeln? Was kostet so ein Meter Bratwurst?
Also die ganzen Preise zu den ganzen Gastro-Sachen, die weiß ich noch gar nicht, das wird sich am Freitag dann zeigen, wenn die wirklich auch alle dann geöffnet sind. Aber die Fahrgeschäfte, also jetzt auch hier die Neuheiten, das ist wieder rund um 8 Euro, das war letztes Jahr genau das Gleiche.
Also ist kein eklatanter Sprung, aber auch nicht jetzt irgendwie.
Nee, und auch die Bierpreise kann ich dir jetzt nicht von jedem einzelnen Zelt noch auswendig sagen, aber auch da in dem Vorbericht, das ist immer mal um ein paar Cent hat sich das mal nochmal geändert und werden sie alle auch ihre Gründe haben, dass sie das irgendwie darauf eingehen können und anpassen müssen mit den Kosten, aber genau, das ist alles so im Rahmen. Also noch ein anderes Fahrgeschäft, was ich auch auf jeden Fall gerne noch erwähnen möchte, was mich wirklich total gewundert hat, wo ich auch immer gespannt bin, wie das überhaupt funktioniert. ist The Beast. Mhm. Da hast du zwei unterschiedliche Eingänge quasi für uns, die nicht über Kopf da rumfliegen wollen. Und das nennt sich dann, glaube ich, die Option irgendwie familienfreundliche Schaukelfahrt. Und
das, okay.
Das andere ist quasi dann das volle quasi über Kopf-Looping, was auch immer Programm du dann da bekommst. Und auch da sagte die Betreiberin dann heute, dass aber eigentlich tatsächlich fast alle die andere Option wählen, also die volle Adrenalin-Option.
Aha. Sind, ich habe gerade hier so auf den Fluren gehört, es gibt auch irgendwelche Geisterbahnen, wo extra aus den USA irgendwie Gespenster eingeflogen werden. Also gibt es da Neuerungen, also in diesen jetzt nicht unbedingt rasanten Sachen, sondern genau wie diese, es gibt ja auch diese Crazy Houses und so und genau, Geisterbahnen.
Genau, die da sind auch wieder Neuheiten dabei. Was jetzt heute auch bei dem Rundgang nochmal hervorgehoben wurde, war Fahrt zur Hölle 2.0. Ich glaube, das ist jetzt auch wirklich Premiere, also erste Mal jetzt überhaupt, dann, dass die in Düsseldorf jetzt auch dann öffnen und da werden die Figuren, ich glaube um die 30 Stück sind das jetzt auch irgendwie, kamen jetzt aus den USA hierher und nochmal, ja, ich glaube da auch nochmal vielleicht nochmal einen Ticken gruseliger und was auch immer, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Spezialgebiet, Geisterbahn, aber ja, also das ist, also ich glaube die Neuheiten werden ja auch immer so ausgewählt, dass erstmal alle Standards irgendwie erfüllt werden und auch alles halt rund um Nachhaltigkeit und Co. so, ja, so gut
und
es halt geht.
Und gut
das ist genau,
in
das
Konzept,
ist,
ne?
Genau, dass es aufgeht.
Und noch ein Thema, was natürlich auch ein bisschen einen ernsteren Hintergrund hat. Wie sieht es aus in puncto Sicherheitskonzept? Also wird da, ich weiß, in der Altstadt sind ja jetzt zum Beispiel diese neuen Poller aufgestellt. Also wird da dann auch mobil irgendwas gemacht? Also ne, gibt es da irgendwie Sachen, die es da neu gibt dieses Jahr? Wird das noch mehr kontrolliert?
Ja. Das ist eine gute Frage. Also wie genau das Sicherheitskonzept dieses Jahr, also ob sich da was geändert hat, das weiß ich gar nicht. Aber heute am Ende des Rundgangs wurde immerhin gesagt, dass das Sicherheitskonzept, so wie sie es vorgelegt haben, genau so dann immerhin jetzt am Mittwoch mal genehmigt wurde. Wäre auch ein bisschen blöd gewesen, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte. Aber genau, also das wird ja immer weiterentwickelt. Und ich meine, die Kirmes gibt es jetzt so lange schon. Die haben Security ist da, Polizei ist da. Da ist ja wirklich ein Blick dann auch immer drauf, dass das alles funktioniert. Und ja, auch das müssen wir jetzt vielleicht, wenn es dann wirklich mal losgeht, auch im Blick behalten. Weil wie gesagt, fertig war es heute alles ja auch noch nicht. Und
ja,
es gibt viele, also uns werden die Themen ja jetzt 10 Tage lang, also jetzt ja die Woche auch schon und ab Freitag 10 Tage lang jeden Tag beschäftigen.
Ja.
Also wir werden da auf einiges noch einen Blick legen.
Ja, also das finde ich nämlich auch, wie wir eben zu Anfang schon gesagt haben, diese ganzen Menschen, die aufbauen und natürlich Wochen im Vorhinein irgendwie da schon vor Ort sind, da sind ja auch wirklich Massen von Menschen, die sich hinter den Kulissen quasi darum kümmern, dass alles glatt läuft, dass man irgendwie aufgefangen wird im wahrsten Sinne des Wortes, wenn einem schwindelig ist, wenn man sich irgendwie, ne, verletzt, also das ist ja echt auch nochmal, das ist ja eine ganze Welt für sich,
absolut,
die dahinter steckt.
Ja, und auch da, ich habe auch heute mehrfach gehört, dass sehr davon geschwärmt wird, vom Standort einfach Rheinkirmes in Düsseldorf, wenn die Wohnwagen quasi direkt am Rhein aufgebaut sind. Also, was willst du mehr?
Ja.
Das ist, ich glaube, das ist von der Location für viele schon immer was Besonderes,
ja,
hier hinzukommen.
Also, du sitzt hier und strahlst, also die Vorfreude ist real und vielleicht, liebe Angelina, treffen wir uns ja auf der Kirmes. Und
du wirst mich da finden.
Ich sehe uns da ja auch irgendwie nochmal diverse Snacktests vornehmen und so. Also da freue ich mich ja fast immer am meisten drauf. Also wie gesagt, ich habe das ja hier auch schon gestresst, bis zum geht nicht mehr. Weihnachtsmarkt, Kirmes, Karneval, das ist jetzt alles, obschon ich hier born and raised bin, jetzt nicht so, also ich werde angesteckt von deiner Vorfreude tatsächlich, was diese ganzen Dinge angeht. Und ich freue mich, wenn wir das gemeinsam erleben.
Ja,
vielen Dank, dass du uns schon mal ein bisschen durchgeführt hast und einen kleinen Eindruck und Vorgeschmack gegeben hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Bis dann. Bis dann. Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Nach der Hitze aus der vergangenen Woche und der doch jetzt recht kühlen Witterungsphase am Anfang dieser Woche kehrt jetzt ein bisschen Normalität ein. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, wer bin ich, der jetzt beurteilt, ob etwas normal ist oder nicht? Aber es ist halt eben ein Stück weit Wetter. Zum einen, dass es zwischendurch mal heiß wird, wohl nicht die Extreme, aber dass es heiß wird. Und auch, dass es dann wieder kühler wird mit wechselhaftem und regnerischem Wetter. Jetzt befinden wir uns gefühlt zumindest mal wieder in einer eher ausgeglichenen Witterungsphase. Und sehr wahrscheinlich wird uns jetzt der kommende Abschnitt doch sehr wohlwollend vorkommen. gemessen an den Extremen, die wir jetzt zuletzt erlebt haben. Der Freitag wird uns relativ viele Wolken bringen. Es gibt so ein kleines Fenster rund um den Nachmittagsbereich, der mal so den einen oder anderen Schauer bringen könnte. Das Ganze wird aber nicht so wahnsinnig viel sein, was da an Regen runterkommt. Und die Temperaturen liegen dann bei grob 15 bis maximal 23 Grad. Der Samstag wird eine Spur freundlicher werden. Dabei wird sich dann der wolkige Bereich vermutlich so rund um die spätere Nachmittagszeit begrenzen. Ansonsten scheint viel die Sonne und das Ganze dann bei 15 bis maximal 27 Grad. Und der Sonntag wird uns einen Mix aus Sonne und Wolken bringen, ähnlich wie an den Tagen zuvor schon. Auch hier gibt es wieder ein kleines Zeitfenster. Das wird sehr wahrscheinlich rund um den Vormittagsbereich liegen, wo es nochmal den einen oder anderen Schauer geben kann. Ein anderes Modell sieht das Ganze eher am Abend bzw. in der Nacht zum Montag. Das möchte ich in dem Fall nicht unerwähnt lassen. Temperaturen liegen so im Groben bei 17 bis maximal 26 Grad. Und die neue Woche startet im Prinzip, wie die alte aufgehört hat. Es gibt aber erste Tendenzen, die den Wochenstart etwas freundlicher machen würden. Auch hier bleibt es dabei, dass mal der ein oder andere Schauer mal vorbeischauen kann. Und die Temperaturen liegen erstmal so grob bei 25 bis maximal 28 Grad. Könnte dann im Laufe der zweiten Wochenhälfte nochmal etwas ansteigen. Das müssen wir noch ein bisschen abwarten. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann kommende Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr mir eine wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet ihn doch gleich. Mit Punkten, mit Sternen, mit Daumen, mit allem, was geht. Und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der Düsseldorf liebt oder noch viel besser, der das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke!